Domradio Sternzeit.
Genau, die Sternzeit mit mir am Mikrofon, Hilde Regeniter, und mit Julia Schneider zu Gast. Sie ist Künstlerin, und zwar über die Genregrenzen hinweg. Sie schreibt, sie malt und sie macht Musik. Warum sie sich selbst schon mal, ich würde vermuten, leicht selbstironisch als Text-Tussi bezeichnet, unter anderem das erklärt sie uns heute. Julia, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann, und ich freue mich ganz besonders, hier im Studio zu sitzen bei euch, weil hinter mir sieht man den Dom, und ich bin großer Fan vom Dom, schon immer gewesen.
Und du nennst dich manchmal Text-Tussi, wie gesagt, das erklären wir gleich, aber so haben wir deshalb auch unsere Sendung genannt. Text-Tussi, Julia Schneiders Kunst in Wort und Bild, und wir starten gleich in die Sendung, und zwar mit unserem Sternzeit-Steckbrief. Unser Gast heute in der Sternzeit im Domradio ist Julia Schneider, und einen ersten Eindruck von ihr, den gibt's jetzt hier in unserem Sternzeit-Steckbrief. Alter?
45.
Beruf?
Künstlerin.
Berufung?
Das Gleiche.
Ein weißes Blatt?
Weißes Blatt Papier ist ein Album oder ein Lied von Element of Crime.
Pinsel und Farben, Bleistift und Feder?
Sehen am schönsten aus, wenn sie ganz häufig benutzt wurden und da Farbe dran klebt.
Kunst bedeutet mir?
Sehr, sehr viel.
Kunst mache ich am liebsten?
In Ruhe, in meinem Atelier und mit Muße.
Wenn ich keine Kunst mache, mache ich?
Hausarbeit.
Inspiration finde ich?
Überall tatsächlich.
Meine Träume?
Sind furchtbar wichtig, und ich finde es immer wunderbar, wenn die morgens noch ein bisschen bleiben.
Mein Traum vom Glück?
Oh, gerade das hier ist gut.
In der Sternzeit sein, das ist schön. Gute Antwort. Julia Schneider ist zu Besuch in der Domradio Sternzeit. Auch das kann Glück sein. Und um uns von ihrer Arbeit als Malerin, Autorin und Musikerin zu erzählen, bleibt sie ja noch ein bisschen bei uns. Gleich klären wir auch endlich, was es mit dieser Text-Tussi auf sich hat. Aber vorher spielen wir schon mal deinen ersten Musikwunsch. Was hast du uns mitgebracht?
Das ist von Ann-Mai Kantereit. Das sind Jungs, sage ich mal. Die sind echt knapp über 20 aus Köln-Sülz. Und das Lied, was ich mitgebracht habe, ist oft gefragt. Und für mich ist das so ein Dankeslied einesjenigen, der seine Pubertät was schon überstanden hat und sich jetzt freut, dass seine Eltern oder ein Elternteil ihn so nett erzogen hat. So verstehe ich das.
Oft gefragt. Domradio Sternzeit, Gäste am Samstag, und unser Gast heute, den habe ich erst vor kurzem kennengelernt, und ich habe ihn bzw. sie gleich eingeladen, die Künstlerin Julia Schneider nämlich, und zwar Julia mit J. Warum eigentlich? Ist es ein Künstlername?
Ja, ich habe irgendwann mal dieses IA aus meinem Namen rausgenommen und mit einem, also durch ein Ja ersetzt. Das ist so ein bisschen
so lebensbejahend.
Genau. Und es würde die meisten sagen eh Julia. Also deswegen fand ich das passend.
Ja, und zwar haben wir beide uns kennengelernt auf einer Ausstellungseröffnung, nicht auf deiner, sondern auf der von zwei befreundeten Künstlerinnen. Und dann hast du gesagt, ich bin so eine Text-Tussi. Das hat mir irgendwie gefallen. Was genau hast du damit eigentlich gemeint?
Ja, du hast mich so freundlich gefragt, und also ich komme irgendwie vom Text, also wenn es um meine Kunst geht, dann komme ich vom Text. Ich habe schon immer geschrieben, also wie jeder wahrscheinlich irgendwie mit Tagebuch angefangen, und letztendlich landen auf meinen Bildern Text oder ich singe Texte, und da fand ich das ganz, ganz bezeichnend oder ganz gut erklärt.
Wobei man natürlich sich fragen kann, Tussi, sieht die sich selbst als Tussi? War nicht so ganz bitter ernst gemeint, ne?
Nee, überhaupt nicht. Und Tussi ist ja fast schon, ist ja schon salonfähig geworden. Es gibt ja irgendwie auch eine sehr bekannte Bloggerin, die nennt sich Kultur-Tussi, und ja, es ist okay.
Dann bist du eben jetzt die Text-Tussi.
Ich bin jetzt ja, hey, ja, gerne.
Also wenn wir sagen würden, Text ist sowas wie das Herzstück deiner Arbeit, deiner Arbeiten, wärst du damit einverstanden? Egal, ob das jetzt Gedichte oder Geschichten sind, Songtexte oder eben Bilder und Objekte?
Auf jeden Fall. Die ganzen Ideen kommen vom Text. Also ich habe selten bildnerische Vorstellungen von irgendeinem Bild, sondern dem Bild liegt auch immer ein Text zugrunde, und dem liegt auch manchmal tatsächlich ein Text zugrunde, weil als allererstes ich da handschriftlich einen Text drauf male, der hinterher vielleicht gar nicht mehr zu sehen ist.
Das sagt Julia Schneider. Sie ist Malerin, Objektkünstlerin, Autorin, Lyrikerin, Songschreiberin und Sängerin. Und wie alles angefangen hat, darum geht's gleich. Domradio Sternzeit, gestern am Samstag. Wahrscheinlich gibt es die in jedem Leben Wendepunkte, wo etwas wirklich Wichtiges passiert ist, von dem wir nachher sagen, wenn das nicht so geschehen wäre, dann wäre mein Leben ziemlich sicher anders weitergegangen. Für unseren Studiogast heute, für Julia Schneider, war so ein Wendepunkt ein schwerer Unfall. Was genau ist da passiert, Julia?
Ja, es war tatsächlich Karneval 1990 und ich bin ja in Bergisch Gladbach aufgewachsen und auch da feiert man Karneval. Und nach dem Feiern bin ich mit meinem damaligen Freund nach Hause gefahren und beim Straßeüberqueren von einem Mercedes-Coupé angefahren worden und habe in meinem Kopf die Windschutzscheibe eingeschlagen und lag dann 3 Tage im Koma. Und danach war irgendwie nichts mehr, wie es war. Also es war mitten im Abitur. Ich habe dann echt ein schlechtes Abitur gemacht war echt so aus der Bahn geschmissen, kann man sagen.
Also echt ein Schockerlebnis mit schweren körperlichen Folgen. Mhm. Du hast, glaube ich, ein ganzes Jahr lang Krücken gebraucht und ich weiß nicht mehr genau, wie war das so?
Ja, genau. Ich bin dann, ich hatte so ein Schädel-Hirn-Trauma natürlich, das kann man sich vorstellen, und einen Beinbruch. Dieser Beinbruch, der hat ziemlich gedauert, bis der geheilt war, so ein Jahr. Und ich wollte eigentlich auch in Italien studieren und das ging dann auch nicht mehr. Und dann stand ich so ein bisschen orientierungslos rum und um mich herum, alle meine Schulkollegen fingen an, tolle Sachen zu machen. Und ich irgendwie nicht,
Das heißt, du warst genau in dem Moment, wo alle anderen so richtig losgelegt haben, warst du erstmal lahmgelegt, ausgebremst. Wie hat sich das angefühlt?
Ich war vom Kopf her verwirrt. Ich erkläre es immer so, ich konnte mich nicht mehr entspannen. Also ich war, vor dem Unfall war ich so eine richtig gute Träumerin, was ja echt eigentlich eine ganz gute Eigenschaft ist, wenn man den Kopf abschalten kann hin und wieder. Und nach dem Unfall ging das nicht mehr. Also ich hatte permanent so eine Hab-Acht-Stellung, die irgendwie lang nicht wegging. Und ich musste da sehr reinforschen, bis ich erkannt habe, was das ist. Und es gibt so eine Schlüsselszene, wie ich es erkannt habe tatsächlich. Da lag ich mal wieder im Krankenhaus, um irgendeine Nachfolgeoperation wegen des Beines zu haben. Und nachts, das war an der Aachener Straße, und da fahren natürlich viele Autos vorbei. Und ich habe gemerkt, ich lag so im Krankenhaus und habe immer Rückenschmerzen bekommen, immer wenn ein Auto gekommen ist. Und wenn das wieder weg war, sind die Rückenschmerzen weggegangen. Und dann habe ich mir irgendwann diesen Satz, ich habe Angst vor Autos, ins Bewusstsein geholt. Und in dem Moment gingen die Rückenschmerzen weg. Also, und da ist mir so ein bisschen dieses Zusammenspiel zwischen Glaubenssätzen oder auch verdrängten Ängsten und körperlichen Gebrechen klar geworden. Und das war so eine Initialzündung für so eine Forschung, also die irgendwie das Leben lang anhält.
Ein bisschen hast du jetzt schon meine nächste Frage vorweggenommen. Ja. Ich wollte dich nämlich fragen, was du glaubst, was dich dieser Unfall und die Zeit danach gelehrt haben. Mhm. Noch mehr als das, was du gerade gesagt hast?
Ja, also vielleicht ein bisschen so diesen eigenen Weg dann gehen. Also irgendwann, ich habe ja dann verschiedene Versuche vorgenommen, Germanistik zu studieren. Wolltest du das auch noch fragen?
Oder das fragen, da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf, aber du kannst es schon erwähnen.
Ja, erzähl einfach mal. Und irgendwo hat sich dieser ganz geradlinige Weg für mich nie wirklich ergeben oder erschlossen. Und damit so zurechtzukommen, mit so 20, 22, 23, ist bestimmt auch durch den Unfall passiert.
Lässt so eine Erfahrung, das ist ja wirklich eine einschneidende Erfahrung in vielerlei Hinsicht, deiner Meinung nach den eigenen Blick weiter werden?
Ja, auf jeden Fall. Also klar habe ich auch schon so ein bisschen damit gehadert und fand das dann nicht toll, irgendwie ein Jahr auf Krücken zu gehen. Und aber wenn ich jetzt, also aus der Perspektive 20 Jahre danach oder sind es 25 Jahre, oh mein Gott, drauf gucke, ist es, sind es 35? Nee.
Ich kann es gerade nicht.
25.
Nein, das kann ja nicht sein. Überleg mal, wie alt du bist.
Ja, stimmt. Dann würde ich sagen, es war, also das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber es war echt so eins mit der einschneidenden guten Erlebnisse in meinem Leben. Es war irgendwie wirklich ein Startschuss, loszugehen und ein bisschen hinter die Dinge zu schauen und also nicht auf diesen geradlinigen, weltlichen Weg reinzufallen, sage ich mal. Der natürlich dann auch irgendwann kommen muss. Aber Ja.
Ganz kurz noch, was hast du in dieser Zeit gedacht, was aus dir werden soll? Die anderen legten da munter los, machten die tollsten Sachen und du wusstest jetzt erstmal.
Also ich habe ja allerhand probiert. Dann, zwischendurch wollte ich mal Heilpraktikerin werden, weil ich natürlich auch Hilfe gesucht habe und die Heilpraktiker waren eigentlich die, die mich am besten verstanden haben. Und dann habe ich in einem esoterischen Buchladen gearbeitet. Ich habe zwischendurch mal Polizisten vermessen. Ich habe ein paar Mal angefangen, Germanistik zu studieren. Ich wusste nicht so wirklich, was aus mir werden sollte.
Das sagt Julia Schneider. Die Künstlerin erzählt heute von sich und von ihrer Arbeit und wie sie dann so richtig an die Kunst gekommen ist. Darum geht's uns gleich nach den Nachrichten. Es waren die Leselisten, die ihr das Germanistikstudium verleitet haben. Unser Gast Julia Schneider, der hat's durchaus erstmal versucht mit einem klassischen philologischen Studium. Aber sie hat dann schnell eine Uni-Allergie gekriegt. Und zwar nicht nur im übertragenen Sinn, Julia, sondern ganz wortwörtlich gemeint, ne?
Ja, es war tatsächlich so. Also ich hatte ja verschiedene Ansätze und der letzte Ansatz, dieses Studium wirklich durchzuziehen, ist daran gescheitert, dass ich, sobald ich das Philosophikum betreten habe, anfangen musste zu niesen und zu husten. Also richtig doll. Das war erstaunlich, ja.
Was würdest du heute sagen, was war das, womit du da in der Uni so gar nicht klargekommen bist?
Es waren, wie du gerade gesagt hast, waren tatsächlich die Leselisten und für mich war das so, ich muss die gelesen haben, bevor ich überhaupt loslegen kann. Und das ist natürlich, das kann man nicht schaffen und das ist auch gar nicht gewollt von den Studenten und ich habe es aber nicht verstanden, dass es nicht gewollt ist und und mir liegt das wissenschaftliche Arbeiten nicht. Also das darf meine Schwester machen. Die kann das.
Aber es gab an der Uni durchaus auch was Gutes, nämlich die sogenannte Autorenwerkstatt. Wie bist du da gelandet?
Das ist so eine Einrichtung, ich glaube, die gibt es seit den 80ern. Ich schätze, die gibt es immer noch. Das ist quasi einmal in der Woche treffen sich Leute, die schreiben und die Autorenwerkstatt soll so eine Voröffentlichkeit darstellen. Also da kann dann jeder seine Gedichte oder seine Prosa auch vorstellen und es wird dann sehr wissenschaftlich und sehr ernsthaft betrieben und also von denen, die es gehört haben, wird es dann auseinandergepflückt und verrissen oder für gut befunden.
Und wenn du da hingegangen bist, hast du keine Nies- und Hustenanfälle gekriegt?
Nee, das ging.
Also du hast da auch dann mitgeschrieben und deine Texte verreißen und auseinanderpflücken lassen.
Ja.
Ist das nicht sehr schmerzhaft, wenn man da was schreibt, sein Innerstes auskehrt, aufs Blatt bringt und dann fangen die an, da rumzuzerren und rumzulästern?
Ja, ist es. Also ich habe tatsächlich Lyrik vorgestellt und das war ein unglaublich schwieriges Unterfangen, das auszuhalten. Aber dadurch, dass es ja jede Woche so geht, also es gibt immer zwei Autoren, die dann lesen, konnte man das schon so relativieren, ne? Was die jetzt gesagt haben, wie ernst man das nimmt oder nicht. Aber es war ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil es halt tatsächlich eine Voröffentlichkeit ist. Und irgendwann, wenn man es ernst meint mit dem Schreiben, muss man halt diesen Schritt gehen, sonst produziert man für die Schublade.
Auf jeden Fall hast du dann da doch gemerkt, ja, das ist es, was ich will. Ich will nicht in erster Linie lesen, was andere schreiben, sondern ich will lieber selbst schreiben.
Mhm, genau.
Du hast gerade schon gesagt, also du hast mit Lyrik losgelegt. Was hast du so geschrieben? Nur Gedichte?
Ja, ich habe tatsächlich nur Gedichte geschrieben.
Mhm. Also nur meinte ich jetzt auch nicht abwerten, sondern einfach mal ausschließlich, im Sinne von ausschließlich.
Ja, ausschließlich Gedichte, ja. Also so oder so. Ich habe es dann prosaische Lyrik genannt, also schon mit ein bisschen mehr Textfluss, aber es war eigentlich Lyrik, was mich interessiert hat und was ich echt dann 2-3 Jahre nur geschrieben habe. Ja.
Was wolltest du ausdrücken? Kannst du das sagen?
Ja, also damals, das war noch bevor ich, also für mich ist auch ein weiterer Wendepunkt natürlich Mutter werden und damals war es schon, das klingt natürlich auch wieder sehr pathetisch, es war schon so der Schmerz an der Welt und am Leben, das ist schon ein großes Motivationsmoment gewesen. Also so das Nicht-Zurechtkommen, dass sich irgendwie fremd fühlen und was soll das alles, diese Sachen.
Ist dir das leicht gefallen, das Schreiben? Ist das einfach so aus dir herausgeflossen in so einem Schreibdrang oder hast du auch wirklich dann mal vor so einem leeren Blättern gesessen und verzweifelt?
Nee, also leeres Blatt verzweifelt kenne ich nicht. Es ist mir sehr leicht gefallen und ich habe es trotzdem bitter ernst genommen. Also wenn ich mich dann hingesetzt habe abends an den Computer, man stelle sich so einen schwarzen Bildschirm mit grüner Schrift vor noch.
So wie das damals war.
Ja, und dann so Nadeldrucker, der die Sachen dann ausgedruckt hat. Das war schon eine wichtige und sehr tiefe Sache für mich. Ich habe mich aber nicht gequält dazu, dann hätte ich es nicht gemacht.
Mhm. Ja. Okay, also das hätte jetzt im Grunde der Anfang einer langen Laufbahn als Schriftstellerin werden können, als Lyrikerin vielleicht. Aber du bist dann ja aufs Malen, aufs Zeichnen, aufs Kleben, aufs Arrangieren, aufs Kunst im bildenden Kunstsinn machen gekommen. Wie kam das denn?
Das war auch tatsächlich, hing ein bisschen mit der Autorenwerkstatt zusammen. Also ich bin dann vielleicht ein Jahr regelmäßig dahin gegangen und irgendwann habe ich gedacht, es sind ja hier alles so Schreibtischtäter und ich hatte da einen großen Drang, mit den Texten, die Texte irgendwo drauf zu malen und das wollte ich schon immer. Ich habe das auch als Kind gemacht. Ich habe oft irgendwelche Wände bemalt. Meine Mutter wird jetzt grinsen, wenn sie das hört. Sie hat immer gesagt, Narrenhände beschmieren Tisch und Wände. Und ich hatte also Lust, dass, ich wollte Objekt, ich wollte haptisch werden. Und dann bin ich losgezogen, habe mir ein Atelier gemietet, ne, wie man das so macht dann.
Und wenn du sagst, ich wollte haptisch werden, also du wolltest deine Texte richtig greifbar machen?
Genau, ja. Mhm.
Dass man die anfassen kann, dass man die sehen kann.
Absolut. Ich wollte sie greifbar machen, vielleicht auch für mich begreifbarer dadurch. Ich wollte ins Tun mit den Händen kommen. Hm?
Das sagt Julia Schneider und wir folgen ihr gleich in Gedanken in ihr Atelier. Gleich als nächstes in unserer Sternzeit Text-Tussi, Julia Schneiders Kunst in Wort und Bild. Text-Tussi, Julia Schneiders Kunst in Wort und Bild. Unser Thema heute in der Sternzeit. Unser Gast dazu natürlich Julia Schneider. Julia, wenn du dich jemandem vorstellst, dann sagst du manchmal, ich bin so eine Text-Tussi, habe ich ja selbst erlebt, haben wir schon drüber gesprochen. Und auf deiner Homepage, da steht Julia Schneider, Kunst. Kannst du das zusammenfassen, was deine Kunst ausmacht?
Du meinst jetzt die bildende Kunst, also die oder so insgesamt?
Vielleicht
alles?
Insgesamt und mal ganz kurz und kompakt. Ist schwer, aber versuch doch mal.
Schwer. Also es ist. Natürlich, die Sprache macht's aus, selbstgeschriebene Texte und wenn ich jetzt ins Bild denke, Zeichnungen, also so von der Form her und vom Inhalt arbeite ich viel tatsächlich mit Träumen auch als Textgrundlage oder Lyrik und also eine solide Alltagsbeobachtung, würde ich sagen.
Das ist schön gesagt. An die sogenannte bildende Kunst, hast du mir erzählt, bist du als Autodidaktin gekommen. Also du hast das erstmal nicht gelernt. Wie war denn das? Musstest du dir dann Techniken aneignen?
Ich weiß noch, wie ich einmal im Atelier stand und rumexperimentiert habe und eine Kohlezeichnung rückseitig auf ein Blatt gelegt habe und dann mit Verdünner, also mit Nitroverdünner drüber gegangen bin und habe gedacht, boah, jetzt habe ich was ganz Tolles erfunden, weil das wird dann so schwammig und bildet sich ab. Und dann kam halt ein Kollege und meinte so, Julia, machst du Nitrofrottage? Also es gab es schon, ne? Also so bin ich dann mehr so daran gekommen, dass ich gewisse Dinge gemacht habe und ich habe halt immer ganz viel ausprobiert, ohne wirklich zu wissen, was ich da tue.
Ja. Wir haben das eben schon mal so ein bisschen angedeutet, du wolltest deine Texte greifbar machen. Du bist ja vom Schreiben an die bildende Kunst gekommen. Kannst du das auch nochmal versuchen zu sagen, was der Unterschied ist zwischen nur in Anführungsstrichen, Schreiben und Kunst machen mit Texten ist?
Also für mich findet das Schreiben tatsächlich sehr im Kopf statt. Also wenn ich das jetzt mal im Körper lokalisieren würde und das Kunst machen, ist so eine Ganzkörperaufgabe. Also ich benutze natürlich meinen Kopf auch, ich denke schon nach und habe aber dann die Hände und ich gehe vor und zurück und ich bewege mich vor dem Bild und es ist irgendwo, findet im Raum statt und es ist einfach so ein, also für mich ein ganzheitlicher Ansatz, irgendwas auszudrücken.
Also es sind einfach nochmal mehr Sinne beteiligt, kann man das sagen?
Genau.
Und du willst ja wirklich alles, ne? Text und Bild, Materie und Gedanken materiell werden lassen, Materie zu Gedanken wieder verarbeiten, keine Ahnung, also so ein Rundum-Mix.
Das hattest du ja auch in der Ankündigung so schön geschrieben und zum Schluss kommt es dann wieder zum Text. Also die Sachen befruchten sich irgendwo auch gegenseitig und entwickeln sich dann auch weiter. Also wenn ich mal eine schöne Textzeile habt, die in einem Lied vorkommt, kann es sehr gut passieren, dass die irgendwann auf einem Bild dann auch auftaucht, beziehungsweise dass ich einfach einen Text anfange zu singen, der gerade auf einem Bild steht. Also so, und ich weiß jetzt nicht, also weiß vielleicht manchmal gar nicht mehr, was jetzt zuerst da war oder wo es zuerst aufgetaucht ist.
Wie du da umgehst und wie sich das gegenseitig befruchtet, wie du es gerade so schön formuliert hast, das gucken wir uns in der nächsten halben Stunde nochmal ein bisschen genauer an. Dann machen wir das mal an einem Beispiel, auch ganz plastisch. Mich würde jetzt noch interessieren, wie du eigentlich arbeitest, wenn du da in deinem Atelier bist. Stehst du da an der Staffelei oder...
Ja, ich habe Wände und ich arbeite parallel an verschiedenen Bildern. Ich glaube, das hat meine Kollegin Iris Stefan auch erzählt. Also ich arbeite quasi Serien. Ne? Es gibt nicht ein Bild, was fertig gemalt wird, sondern es sind immer sehr viele in der Mache. Das können auch mal 10 oder 20 sein und die hängen da und dann werden sie wieder weggehangen und dann kommen sie irgendwann wieder hervor und das ist eine lange Bearbeitungsphase, bis so ein Bild irgendwie fertig ist.
Und du sagst ja immer wieder, gerade hast du es auch nochmal gesagt, dass du deine Themen aus dem Alltag schöpfst. Mhm. Heißt das, du bist im Alltag auch immer mit so einer Kladde, mit einem Notizbuch unterwegs, um dann Ideen schnell aufzuschreiben,
ja,
wenn die gerade kommen?
Ja, tatsächlich. Also wie man sich das so vorstellt. Gibt viele, die das machen. Ja. Und ich habe auch schon mal probiert, das irgendwie aufs iPhone zu verlagern. Das geht aber nicht. Das ist nicht haptisch genug. Also wenn man das so rausholt und dann plötzlich eintippt, dann denkt auch vielleicht das Gegenüber irgendwie, was macht die denn jetzt? Schreibt die jetzt eine SMS an irgendjemanden? Und also ich habe auch, ich habe tatsächlich eine Kladde dabei. Ich habe auch einen Kalender, den man umblättern kann, wo ich reinkritzel. Und das brauche ich dann tatsächlich analog. Mhm.
Eine ganz, ganz wichtige Rolle für alles, was du künstlerisch machst, spielen Träume. Warum und wie du mit diesen Träumen umgehst, die in deine Arbeit mit einfließen lässt, darüber reden wir natürlich auch noch weiter. Zur vollen Stunde hören wir aber erstmal das Wort, das du uns mitgebracht hast. Mhm. Und davor hören wir noch ein Stück von Cat Power, was du dir gewünscht hast. Was ist das?
Das ist das Titelalbum von ihrem Titelstück von dem Album The Greatest. Und es ist ein sehr, sehr trauriges, melancholisches Stück, was ich sehr mag. Ja. Paris, 1. Mai 1977. Sich an den Händen fassen, die Augen zumachen und losrennen. Daran, dass euch dieser Wunsch überfällt, erkennt ihr die Ankunft der Liebe. Dann dürft ihr nicht zögern, fasst euch an den Händen, macht die Augen zu, rennt los.
Julia, was war das für ein Text? Hast du den etwa selbst geschrieben?
Nee, der war von Alfred Andersch, ein Gedicht. Das hat er kurz vor seinem Tod geschrieben. Ich mag das Gedicht total und ich habe bestimmt auch geheult, als ich das erste Mal gelesen habe. Und für mich hat das sowas von, also es passt, es ist zwar von 1977, wie man ja in der Überschrift erkennen konnte, aber es passt irgendwie auch in eine heutige Zeit. Also wenn man ausgeht davon, dass es eine bessere Welt vielleicht irgendwann gibt. Für mich ist es auch wirklich kein Pärchengedicht, sondern ein, es ist Zeit jetzt zusammen irgendwie was zu ändern.
Oh. Julia Schneider war das und sie bleibt noch ein bisschen bei uns und wir haben es gerade schon gesagt, wir müssen mal erklären, wie du das eigentlich machst, dieses genreübergreifende Arbeiten. Mhm. Und wir sprechen gleich über ein Bild, das in ganz engem Zusammenhang steht mit einem Song, den du auch gemacht hast als Sängerin mit dem Musiker Markus Junker, heißt
genau,
er, glaube ich,
ja.
Ne?
Mhm.
Und ich würde vorschlagen, wir hören jetzt mal als erstes den Song Julia Schneider und Markus Junker, Volkskreativ. Volkskreativ war das von Markus Junker an der Gitarre und Julia Schneider als Sängerin. Julia Schneider ist ja zu Gast bei uns in der Domradio Sternzeit, weil sie so vieles macht. Malen und schreiben und, wie wir gerade gehört haben, eben auch singen. Und Julia, wir haben uns dieses Lied als Beispiel dafür rausgesucht, um mal zu zeigen, wie du eigentlich arbeitest. Denn es gibt auch ein Bild mit dem Titel des Refrains. Es wird Zeit, die Liebe zu entpersonalisieren. Wer sich das jetzt mal angucken möchte, kann er gerne machen. domradio-sternzeit.de, da ist dieses Bild zu sehen. Ich muss allerdings dazu sagen, wir haben es ein bisschen verstümmelt. Wir mussten es etwas beschneiden, damit es in unser Online-Format passt. Also in Wirklichkeit ist es noch viel schöner, als man es da sehen kann.
Schöner.
Aber es vermittelt vielleicht schon mal eine Idee. Ja. Für alle anderen, die sich das jetzt gar nicht angucken können, Julia, kannst du das Unmögliche möglich machen und dieses Bild vor unserem inneren Auge entstehen lassen, indem du es mal versuchst zu beschreiben?
Das kann ich. Also das ist ein 30 mal 30 Zentimeter groß, also ein quadratisches Bild. Und das ist ein buntes Bild. Und es steht mit dieser Schrift, die man als Schüler vielleicht so, wenn es ganz langweilig ist, malt und dann so quasi perspektivisch noch so ein bisschen dran kritzelt drauf. Es wird Zeit, die Liebe zu entpersonalisieren. Und ein paar Collage-Elemente sind bei. Und die vorwiegenden Farben sind weiß, blau, grün und rot.
Okay, kann man sich ein bisschen was vorstellen, glaube ich. Was war denn zuerst da, dieser Satz, es wird Zeit, die Liebe zu entpersonalisieren, oder so eine Bildidee?
Der Satz tatsächlich, der Text. Aha. Also der Text vom Lied war zuerst da.
Ah, diesmal war es also das Lied am Anfang.
Genau, diesmal war, ja, doch, und das ist auch als Lied gedacht gewesen, ja. Also es war nicht, manchmal gibt es auch Lyrik, die gesungen wird, aber das ist tatsächlich ein geschriebenes Lied.
Mhm. Und wie bist du dann vorgegangen? Also du hast das, ihr habt das Lied geschrieben, du hast wahrscheinlich den Text geschrieben, wie ich es verstanden habe, ne?
Genau.
Und dann habt ihr das auch vertont zusammen und aufgeführt, präsentiert, und dann hast du gedacht, ach, der Satz ist so gut.
Ja, also wenn man so ein Lied macht, dann singt man das ja nicht einmal oder dreimal, wie ich früher übrigens immer dachte, und kann es, sondern man singt es, ich weiß nicht, 30 oder 300 Mal und dann halt irgendwann auch nicht nur im Proberaum, sondern das begleitet einen dann den Tag über. Und klar, dass es irgendwann auch im Atelier ist, dass ich das dann, oder zumindest diese Textzeile im Kopf habe, und die ist dann auf dem Bild geraten. Also wahrscheinlich werde ich das Bild angesungen haben, wie ich mich kenne. Und
das machst du wirklich?
Ja, ich singe die an.
Also du stehst dann vor der Leinwand und singst?
Ja, wenn es gut läuft, tanze ich die auch an tatsächlich. Ja, und das Bild hat das so gewollt. Also, und dann habe ich diesen, und ich finde, dieser Satz, der ist für mich sehr wichtig oder sagt für mich sehr viel aus. Deswegen ist der auch wirklich bilddeckend auf diesem Bild und trägt halt das ganze Bild. Das ist also genau, der versteckt sich nicht, sondern der ist sehr präsent.
Wenn der Satz so wichtig ist für dich, vielleicht kannst du ihn nochmal erklären für uns. Was genau möchtest du damit eigentlich sagen?
Also im weitesten Sinne die Liebe auszuweiten, also aus diesem Pärchenmodus zu befreien und also nicht mehr so auf eine Person unbedingt zu fokussieren oder zu projizieren, sondern sie auszuweiten. Das ist natürlich ein hehres Ziel. Aber man kann das ja mal probieren.
Nur um sicher zu sein, dass ich es richtig verstehe. Also du meinst, wenn man jemanden wirklich liebt, man kann eigentlich gar nicht einfach eine Person lieben. Entweder man hat eine liebende Haltung der ganzen Welt gegenüber oder gar nicht.
Ja, genau. Genau so. Ja. Das hast du jetzt schön gesagt, da kann ich jetzt nichts zufügen. Also es ist, ich finde, es ist nicht so notwendig, die so zu fokussieren, weil wenn ich die Liebe dann wirklich nur auf diesen einen Menschen projiziere, mache ich mich ja gleichzeitig zu, und dann gibt es halt die ganzen anderen Menschen, die davon nicht mehr profitieren können, und das ist vielleicht nicht so wünschenswert.
Also Liebe als Lebenshaltung, als Ziel.
Ja, genau. Oder Offenheit als Ziel, ja.
Mhm. Sei froh, dass du nicht so bist, wie du denkst. Biete Lebenswandel gegen Gottesbeweis. Kann mir mal bitte jemand das System auswechseln? Das sind drei von vielen Sätzen, die in deinen Arbeiten auftauchen. Drei sehr schöne Sätze. Und du hast mir erzählt, dass du manche dieser Titel tatsächlich einfach träumst.
Ja, das stimmt. Also von denen, die du jetzt zitiert hast, die sind jetzt, glaube ich, ausgedacht oder sonst eingefallen. Einfallen ist ja auch so ein schönes Wort. Also das kann man so bildlich sehen, ne? Also oft ist es ja gar nicht, so ein Satz ist selten das Ende eines langen Denkprozesses, sondern vielmehr tatsächlich sowas wie Inspiration oder ein Einfall halt.
Hm? Zack ist er da.
Zack ist er da, genau. Ach, schön. Da ist er wieder. Wenn man Glück hat, hat man da einen Stift zur Hand und schreibt es auf.
Hast du denn auch noch ein Beispiel von einem Satz, den du wirklich geträumt hast?
Ja, habe ich. Und zwar heißt der Satz, viele Wasser hat mein Vater zerknirscht, bevor er es besser wenden konnte. Und wer jetzt weiß, was das heißt, kann mir eine E-Mail schreiben.
Du verstehst es selber nicht so.
Nö, ich finde ihn aber unglaublich schön.
Ist auch lang. Kannst du ihn nochmal sagen? Ich habe ihn schon wieder vergessen.
Also viele Wasser hat mein Vater zerknirscht, bevor er es besser wenden konnte.
Über Träume wie diesen geträumten Satz und noch mehr Kunststücke reden wir gleich weiter. Träume haben einen Sinn. Das ist ein Zitat des guten alten Sigmund Freud. Das hat er damals wissenschaftlich untersucht, und die meisten würden das heute ja eigentlich auch genauso unterschreiben. Du auch, Julia Schneider?
Ja, ein Sinn und eine Bedeutung, ja.
Wir haben das eben schon gesagt, manches, was du in deinen Kunstwerken, ob jetzt auf der Leinwand oder auf einem Blatt Papier oder in einem Lied verwertest, das kommt im Traum zu dir. Sammelst du auch deine Träume?
Die Träume sind ja so, wenn man sie ernst nimmt und wirklich so Papier und Bleistift neben dem Bett liegen hat, dann werden die so zutraulicher im Laufe der Zeit und bleiben mehr bei einem morgens. Und das mache ich. Also es hat ein bisschen was mit Selbstdisziplin zu tun. Ich schreibe meine Träume morgens auf, die meisten.
Welche Bedeutung misst du diesen Träumen bei?
Tatsächlich viel Bedeutung. Also manchmal durchwabern die auch den ganzen Tag, jedenfalls die Stimmung, die ich hatte in dem Traum. Ich hatte auch schon mal prognostische Träume. Ich habe mal geträumt, dass eine Freundin schwanger ist und die war es dann. Oder dass eine verlassen wurde und sie wurde es. Also ich gebe denen, also die haben viel Platz in meinem Leben, sagen wir so.
Apropos Traum, Träume als freischaffende Künstlerin selbst, da machst du ja auch was andere als vielleicht als einen Traum verstehen würden. Also den Traum nämlich, den lebst du von einem freien, kreativen, selbstbestimmten Leben. Siehst du das selbst auch so, dass das ein Traum ist, den du da lebst?
Ja, also es ist traumhaft schön und es ist schon meine Berufung. Also ich sage mal, ich bin hier, um das zu tun. So.
Dass viele, die vielleicht insgeheim auch so von so einem Künstler da sein träumen, das dann nicht tun, das liegt vielleicht auch daran, nicht nur daran, dass sie vielleicht auch nicht das notwendige Talent haben, haben ja viele auch wirklich nicht, sondern auch, dass vielen das einfach viel, viel, viel zu unsicher wäre. Denn wenn man jetzt nicht gerade super erfolgreich auf dem Kunstmarkt unterwegs ist, wenn man zufällig nicht gerade Damien Hirst oder Gerhard Richter oder Neo Rauch oder so heißt, dann stelle ich mir das doch auch einigermaßen schwer vor, sich da so finanziell durchzuschlagen. Wie schaffst du das eigentlich?
Gute Frage. Also es ist so eine Mischkalkulation. Natürlich lebe ich nicht vom Bilderverkauf allein. Ich verkaufe aber hin und wieder Bilder und das ist immer ein Highlight. Also es ist schön, wenn das passiert. Und ansonsten mache ich Projekte mit Kindern auch in Schulen oder auf dem Spielplatz, die bezahlt werden. Und ich arbeite auch manchmal für Werbeagenturen, die Künstler brauchen.
Jetzt muss man auch noch dazu sagen, das haben wir in unseren Internettext geschrieben, du bist nicht nur Künstlerin, du bist auch Mutter. Du hast einen 17-jährigen Sohn.
Jasper, ja.
Genau. Da kann man jetzt sich auch fragen, wenn man da jetzt nicht so dieses sichere Monatsgehalt auf dem Konto hat und dann aber so einen Jungen, der braucht ja was, der muss ja Sicherheiten haben. Wie kriegst du das so auf die Reihe?
Also erstmal kenne ich es nicht anders. Der ist einfach in eine nicht so solide Lebensphase von mir reingeboren worden. Und der Vater von ihm ist ja auch noch da, der ist freischaffender Fotograf. Und wir haben uns das immer geteilt, das mit dem Kind. Also der ist einfach eine Woche bei mir und eine Woche bei seinem Papa. Also einmal, ich bin nicht allein erziehend, so, das muss man dazu sagen. Und Jasper kriegt so ein bisschen was, so eine sichere Kontinuität tatsächlich von meinem Elternhaus mit. Also Oma und Opa sind immer sehr da für ihn gewesen. Und nichtdestotrotz glaube ich, dadurch, dass ich genauso lebe, wie ich lebe, vermittle ich ihm ja auch was. Also ich mache wenig um der Sicherheit willen und trotzdem ist es bei uns warm und es steht tolles Essen auf dem Tisch. Also das geht beides. Ne? Mhm.
Würdest du sagen, dass das Muttersein deine Kunst auch nochmal verändert hat?
Ja, also wie ich, glaube ich, gerade ganz zu Anfang auch gesagt habe, also nachdem Jasper geboren war, habe ich aufgehört, Lyrik zu schreiben, weil so ein ganz bestimmter Anreiz, das zu tun, war tatsächlich dieser Weltschmerz und der war in dem Moment irgendwie weg. Also das, weiß nicht, das war nicht mehr da, mich nicht mehr da. So.
Sondern mit Sinn erfüllt auf einmal?
Ja, mit Sinn und irgendwo hat das so eine Relativierung stattgefunden. Also wenn man irgendwie vorher sich selbst so sehr, sehr wichtig nimmt, weil einem könnte was Schlimmes passieren, merkt man plötzlich, wie es ist, wenn man da was hat. Und wenn dem Kind was passiert, ist es ungleich schlimmer. Und da ist halt irgendwas weggegangen, was mich dazu getrieben hat, so diese Lyrik zu schreiben, diese tiefe, traurige.
Und wie sieht's mit Jasper aus? Ist der auch schon so künstlerisch unterwegs?
Nee, der interessiert sich mehr für Naturwissenschaften.
Interessant. Das soll ja öfter
böses
so sein.
Kind, ja.
Wir halten mal als Zwischenergebnis fest. Du hast ein Sammelsurium aus unterschiedlichen Aktivitäten, mit denen du dich durchschlägst, damit du die tollen Sachen machen kannst, die du machen willst. Ein ganz interessanter Baustein, finde ich, ist die sogenannte Art-Visite. Die hast du dir zusammen mit einer Kölner Künstlerkollegin ausgedacht. Mehr dazu erzählen wir gleich nach den Nachrichten und vorher spielen wir nochmal einen Musikwunsch von dir. Was hast du diesmal mitgebracht?
Das ist Division Street. also der Song heißt Division Street und die Gruppe heißt Raven and Chiems. Ich weiß noch nicht mal, was das bedeutet. Chiems, das ist eine New Yorker Band und die kennt eigentlich niemand. Und ich glaube aber, dass der Song so ein bisschen von Gentrifizierung handelt, wenn ich es richtig verstehe. Ist sehr schön.
Hören wir mal rein.
Ja.
In der Domradio Sternzeit, da haben wir heute einen Gast am Samstag. Julia Schneider heißt dieser Gast, Julia mit J. Und die Künstlerin hat zusammen mit ihrer Kollegin Iris Stephan ein Konzept entwickelt, das sie Art-Visite genannt haben. Das ist so eine Art Brückenschlag zwischen Kunst und Wirtschaft. Kann man das so sagen?
Mhm, genau, ja. Zwischen Unternehmen, die Kunst interessiert sind, und Künstlern, genau.
Und wie muss man sich das genau vorstellen? Was macht ihr da? Was bietet ihr denen an?
Also die Art-Visite ist ein sehr praktisches Ding. Wir bieten denen an, passt auf, wir kommen in euer Foyer und bauen da für eine Woche unser Atelier auf und schleppen alles mit an, was wir haben. Unsere Farben, unsere Pinsel, unsere Leinwände. Und dann machen wir Kunst, wie wir es machen, aber mit euren Themen. Also dadurch, dass wir bei euch sitzen, schnappen wir ein bisschen was auf von der Energie und von den Gesprächen und von den Themen, die da so wabern. Und das findet ihr hinterher auf den Bildern wieder, die dann in euren Besitz übergehen. Und gegen ein Entgelt.
Und wie kommt das so an?
Das kommt gut an. Also es ist, sagen wir mal so, es ist tendenziell nicht so leicht reinzukommen, weil klar, bei Unternehmern ist jetzt nicht auf der Prioritätenliste ganz oben, wir brauchen Kunst. Ne? Das ist, kommt immer an vierter, fünfter, sechster Stelle.
Die sammeln dann eher teure Kunstwerke oder so, ne?
Ja, also wenn sie das tun, ne? Das, genau, das ist auch eine Möglichkeit, klar. Das ist auch, genau. Und was war die Frage?
Ja, wie das so ankommt.
Also genau, wenn wir drin sind, dann kommt das gut an, weil das ist halt auch ein Happening oder ein Event für die Mitarbeiter, die sehen, was passiert denn da? Und dann sehen die halt, dass die Bilder, die wir malen, sich im Laufe der Zeit verändern, und hinterher sehen sie, dass genau die Bilder in ihrer Kantine beispielsweise hängen, und plötzlich hängt da Kunst mit denen, die was zu tun haben. Also die haben gesehen, wie das entstanden ist, und die finden vielleicht was wieder, was sie kennen, und das ist schon eine andere Geste, als wenn ein Unternehmer hingeht und für 20.000 Euro ein Bild kauft und das von heute auf morgen da hängt. Mhm. Ne, dann denkt man schon mal, aha, ja, was hat das mit mir zu tun? Ne?
Für euch ist das natürlich auch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen und die anderen Sachen quer zu finanzieren, aber es ist wahrscheinlich auch mehr als das. Es geht ja auch um die Kunst als Kunst, ne?
Absolut. Also es ist mir auch schon und meiner Kollegin auch schon ein Anliegen. Also ich gehe davon aus, dass die Wirtschaft so diese Künstlerdenke braucht und auch die Freiräume, die Künstler schaffen oder auch aushalten müssen, das ist es ja. Also ein Kollege von mir hat das so vor kurzem so schön formuliert, er trainiert den den unbeabsichtigten Raum offen zu halten, und das können Künstler gut, und in Unternehmen ist das nun mal nicht angesagt, da geht es um Effizienz, und trotzdem ist dieser Raum, in dem man nicht genau weiß, was passiert oder was hinten rauskommt, sehr wichtig, weil da entsteht Kreativität tatsächlich.
Das hat also auch mit dem ganz besonderen Blick des Künstlers zu tun. Gibt es sowas wie den Blick des Künstlers, oder muss man da jetzt sagen, jeder Künstler hat einen anderen Blick?
Ja, ich glaube, jeder Künstler hat einen anderen Blick.
Aber trotzdem haben die Künstler insgesamt auch einen anderen Blick als Banker zum Beispiel.
Hoffe ich ja. Doch, ich glaube schon, ja.
Und könntest du auch sagen, wie dieser Blick des Künstlers, der Künstler anders ist als der von so Wirtschaftsmenschen?
Ja, also vielleicht hat es ein bisschen was damit zu tun, dass ich oder dass ein Künstler guckt und ein bisschen mehr dahinter guckt, jetzt ohne das irgendwo zu glorifizieren oder so. Also man kann ja so eine Form betrachten, dann ist es eine Form, oder man sieht halt hinter der Form ein Stück mehr Inhalt. Ich gucke oft, und es passieren einfach Geschichten in mir sofort. Also was weiß ich, geht ein Pärchen über die Straße, und da geht nicht nur ein Pärchen über die Straße, sondern es passiert eine riesenfette Geschichte in mir. Oder ich sehe Dinge, die es gar nicht wirklich gibt. Das passiert auch manchmal. Also ich glaube schon, dass wir Künstler einen besonderen Blick auf die Welt haben, ja.
Und davon kann die Wirtschaft vielleicht auch ein bisschen was lernen.
Ja, doch, ich denke, also
wir reden ja immer von kreativen Lösungen, vielleicht kommt da was in Gang.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Wirtschaft was lernen sollte, dann warum nicht mal mit den Künstlern probieren, ja.
Mhm. Ich mache jetzt mal einen ganz harten Cut. Ja. Wir hatten eben schon mal von Wendepunkten gesprochen. Der Unfall war so einer. Mutter zu werden war auf jeden Fall auch einer. Viel später kam dann noch einer, der wieder mit Gesundheit zu tun hatte. Du bist nämlich an Diabetes erkrankt. Was hat das mit dir gemacht?
Erstmal war es ein Ding, das überhaupt rauszufinden. Also ich habe irgendwann gemerkt, das war im Sommer 2004, mit mir stimmt was nicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin immer dünner geworden, obwohl ich sehr viel gegessen habe, hatte einen tierischen Durst und dann war ich bei diversen Ärzten, die nicht auf die Idee gekommen sind, und irgendwann habe ich die Bildzeitung in der Hand gehalten und da stand: Ihre Symptome bei Diabetes. Und da standen all meine Symptome und dann bin ich halt mit der Bildzeitung zu meinem Arzt und meinte so: Das da habe ich. Und er so: ja. Und dann haben wir halt tatsächlich Tests gemacht und seitdem bin ich Typ 1 Diabetikerin und das war auf jeden Fall ein Wendepunkt in meinem Leben.
Ja. Klar, du musst jetzt Insulin spritzen, du musst immer das beobachten, dich beobachten, du musst dafür sorgen, dass du versorgt bist mit dem, was du brauchst. Abgesehen davon oder vielleicht psychisch, was hat das für dich verändert?
Es gab so einen ganz speziellen Punkt, das war so ein paar Wochen, nachdem es diagnostiziert war und ich halt auch schon Insulin gespritzt habe, da ging es mir natürlich körperlich wieder gut oder sehr viel besser. Und dann, ich weiß noch, das war auf der Venloer Straße, ich komme aus der U-Bahn hoch und hatte plötzlich so einen Geistesblitz, der so ungefähr war: hey, ich muss nicht perfekt sein, beziehungsweise ich bin überhaupt nicht perfekt. Also ich bin biologisch sowas von unperfekt, weil wenn ich jetzt kein Insulin mehr habe, dann geht es mit mir nicht weiter. Und das hat mich mit einem Schlag von ganz vielen Dingen befreit. Also so... Ich muss niemandem gefallen und ich muss auch nicht irgendwas erfüllen und es gibt auch irgendwo kein richtig und falsch. Das war so ein ganzes Paket, was da von mir abgenommen wurde, und seitdem empfinde ich das als, ich bin der Krankheit echt dankbar. Das klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber ohne die wäre ich da nicht drauf gekommen. Ja?
Ich meine, du hättest im Vorgespräch zu mir auch gesagt, da habe ich gemerkt, dass ich vergänglich bin.
Ja, genau. Also es war auch so ein ganz klares Gefühl von: ja, der Tod geht neben mir. Und das ist überhaupt nicht beängstigend gewesen, sondern sehr, sehr befreiend, dieser Gedanke.
Ja. Würdest du sagen, das hat dich als Mensch verändert?
Ja, total. Ja. Also genau, das, was ich gerade gesagt habe, also es sind sehr viele Vorstellungen auch über mich einfach abhanden gekommen, das, was gut tut. Also es ist irgendwo so eine große Gelassenheit daraufhin auch entstanden und es setzt die Dinge natürlich auch in eine Relation zueinander. So, also es gibt oft wichtigere Dinge, als man so denkt, was gerade wichtig ist. Irgendwie so.
Ja. Hatte das auch Rückwirkungen auf deine Kunst?
Tatsächlich, also einmal auf die Kunst, also es gibt Bilder, auf denen steht jetzt Insulin, so als Wort mal. Dann sind darauf Zusammenarbeiten entstanden, tatsächlich mit Pharmaindustrieunternehmen. Ui, das klingt böse, aber das ist es so, weil ich bin natürlich jetzt so eine Schnittstelle, so eine relativ interessante, also Typ 1 Diabetikerin und macht Kunst, und davon gibt es jetzt vielleicht nicht so viele. Und also habe da für ein amerikanisches Unternehmen schon ein paar Mal gearbeitet. Das war natürlich monetär oder finanziell nett dann.
Und jetzt gerade hast du auch dein Spritzgerät dabei, ne, in der Hand.
Steht hier. Nee, das war ein Stift. Hier.
Oh, das habe ich verwechselt, aber es sieht so ähnlich aus.
Raschelt,
ne?
Hier.
Ja, das ist einfach integraler Bestandteil deines Lebens jetzt geworden.
Genau, also so wie andere Leute immer das Handy mitnehmen, nehme ich halt mein Pen und mein Messgerät mit. Und das projiziere da nichts Böses rein. Es ist okay, dass das so ist.
Das sagt Julia Schneider, Malerin, Autorin, Sängerin und kurz gesagt Künstlerin in einem ziemlich umfassenden Sinn, durchaus auch Lebenskünstlerin. Und bevor sie uns gleich noch sagt, wo sie sich heute sieht und was ihre Pläne für die nächste Zukunft sind, hören wir nochmal einen Song, ein Lied, das sie zusammen mit Markus Juncker aufgenommen hat. Das Lied hat einen sehr schönen Titel, wie ich finde: Gesamtzusammenhang. Worum geht es da, um den Gesamtzusammenhang?
Ja, das ist auch ein Beziehungsendlied und es geht um den Gesamtzusammenhang. Oder wie man hinterher hört, ist der männliche Part seufzt dann einfach dieses Gesamtzusammenhang. Also ein Dialog zwischen Mann und Frau eigentlich.
Haben wir mal. Gesamtzusammenhang von Markus Juncker und Julia Schneider. Julia, die Liste deiner Ausstellungen, die habe ich mir angeguckt, die ist ziemlich lang. Du hast schon oft eigene Texte bei Lesungen vorgetragen, du hast Kataloge veröffentlicht und Gedichte in Anthologien. Das kann sich echt sehen lassen. Bist du zufrieden mit dem, was du mit deiner Kunst bis heute erreicht hast?
Geht natürlich mehr, ne? Aber klar, ich bin schon dankbar. Das ist schon mehr als ich gedacht hätte, als ich angefangen habe. Das stimmt.
Und das ist nicht nichts.
Das ist auch ein Titel von Ann Mai Kantereit übrigens. Nicht nichts ohne dich.
Und wenn man dich jetzt so erlebt, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, begegnet man einer sehr, sehr wachen Person, aber gleichzeitig auch einer sehr entspannten, was eine interessante Kombination ist. Ne? Mir kommt sofort das Wort Gelassenheit in den Sinn. Kannst du damit was anfangen?
Ja, total. Also Gelassenheit ist ein schönes Wort und gelassen ist ja auch so ein, ist das nicht so ein passives? Also man ist gelassen worden von, danke, mag ich.
Geht. Okay, und passt auch zu dir, findest du selber auch. Mhm. Du hast mir in unserem Vorgespräch noch was gesagt, was mich wirklich schwer beeindruckt hat. Du hast nämlich gesagt, ich bin glücklich und ich glaube, du hast noch sowas hinzugefügt, dass dieses Glück mehr aus deinem eigenen Innern kommt, aus dir selbst und nicht so wahnsinnig abhängig ist von äußeren Umständen. Mhm. Und da bin ich vor Bewunderung fast erstarrt. Ich dachte, Mann, das ist toll, wenn man sowas sagen kann.
Mhm. Ja, und ich meine das auch zutiefst so, wie ich es gesagt habe. Und das macht mich dann wiederum glücklicher. Also wenn ich merke, dass dieses Gefühl, glücklich zu sein, das passiert echt plötzlich und auch an Stellen, wo man es gar nicht vermutet. Und das ist nicht, weil ich gerade irgendwie mir ein schönes Teil gekauft habe oder eine Nachricht bekommen habe, die mich glücklich macht, sondern das kann einfach so entstehen, weil ich gerade auf dem Fahrrad sitze und irgendwo hinfahre. Also so, und das ist so ein, es kommt schon aus einem Inneren raus und selten oder nicht nur von irgendwelchen Umständen, die sich ändern oder die sich gerade gut ergeben.
Und jetzt fällt mir gerade wieder dieser Titel von eben ein mit Liebe entpersonalisieren. Könnte man auch sagen, Glück entpersonalisieren?
Ja. Ja, könnte man mal probieren. Passt das? Glück entpersonalisieren. Ja.
Ja. Also ja, ich hätte gedacht, das passt wirklich zu dem, dass man sich ein bisschen emanzipiert von den Umständen.
Genau. Entpersonalisieren und dann entkoppeln, entmaterialisieren vielleicht.
Entmaterialisieren.
Ja, also wir entmaterialisieren das Glück und wir entpersonalisieren die Liebe.
Okay.
Haben wir es doch. Das ist jetzt das Rezept für die nächsten Wochen, genau.
Okay. Was sind eigentlich deine aktuellen Projekte? Du hast doch bestimmt schon wieder was am Laufen.
Künstlerisch gibt es eine geplante Werkschau in Berlin tatsächlich. Die hat einen total schönen Titel, da gibt es auch eine schöne Geschichte zu, die heißt, hast du Angst, dass dein Herz platzt oder willst du ein Auto?
Und das ist, schöner Titel, in der Tat.
Und das ist auch, das steht auch auf dem Bild und dieser Satz, der ist einfach ein Ausspruch von Jasper, meinem Sohn, als er ganz klein war und ich habe tatsächlich…
Solche Sachen hat er da schon gesagt?
Ja.
Ist doch ein Künstler, oder?
nee, Jasper, hör gut zu. Also damals habe ich glaube, ich habe echt geweint und er hat dann mich so fragend angeguckt und meinte so, ja Mama, warum weinst du? Hast du Angst, dass dein Herz platzt oder willst du ein Auto? Und das ist so auch so schön beide Pole von diesem, von so einer Kindergedankenwelt. Ne? Also entweder ihr geht's wirklich schlecht, sie hat echt Angst, dass ihr Herz platzt oder sie will einfach nur was, ein Eis, ein Auto, weiß man es. Und das, also sowas mag ich einfach auf zusammenfassen und auf ein Bild schreiben. Ne? Das ist halt auch der Titel der Ausstellung.
Und was wird da zu sehen sein?
Werkschau, 20 Jahre Schneiderskunst.
Ah, das ist also wirklich dann so eine Art, du lässt nochmal ein bisschen was Revue passieren.
Mhm, genau. Ja.
Wenn du jetzt mal ganz frei einfach träumen dürftest, du träumst ja gerne, träumst ja viel, manchmal sind das aber dann auch nicht unbedingt Träume, wie man sich das so wünscht. Also wenn du jetzt einen Wunschtraum träumen dürftest und dir einfach so alles ausmalen, so sollte das jetzt passieren. Vielleicht verrätst du uns einfach, bestimmt nicht alles, verstehe ich, aber vielleicht verrätst du uns so ein bisschen, in welche Richtung das gehen könnte.
Oh ja, gerne. Also wenn ich jetzt mal so ganz frei rumträume, dann fällt mir sofort ein, so europäische Hauptstädte. Ich möchte gerne in, tatsächlich gerne in englischsprachigen europäischen Hauptstädten, in London ausstellen. Sehr, sehr gerne. Ich mag es, in Verbindung mit der Kunst zu reisen. Und ich hätte Lust, mehr auf Englisch zu arbeiten. Also genau, das ist so ein Traum und zusammenarbeiten mit Menschen, die auch interessante Sachen machen und Menschen kennenlernen, mit denen man Projekte beginnen kann oder auch fortführen. Das sind auch Träume, die ich habe, ja.
Dann wünschen wir dir jetzt einfach mal, dass das eine oder andere davon in Erfüllung geht.
Ja.
Und diese Träume sich materialisieren ist vielleicht falsch gesagt, aber wahr werden vielleicht besser. Und einen Wunsch können wir dir jetzt noch erfüllen. Ganz zum Schluss spielen wir noch einen Song für dich. Was hast du dir jetzt noch gewünscht?
Ich habe mir einen ganz lustigen Song gewünscht. Der heißt The Look von Metronomie.
Und bevor wir den hören, bedanke ich mich noch ganz herzlich bei dir, dass du hier warst und uns so viel erzählt hast. In unserer Sendung Text-Tussi, Julia Schneiders Kunst in Wort und Bild.
Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich für die Einladung. Es war wunderschön und ich habe den Dom im Rücken und es ist großartig. Dankeschön.
Ich bin Hilde Regniter, ich sage jetzt auch Tschüss. Und wenn Sie die Sendung nochmal nachhören möchten, kein Problem. Die gibt es bei uns als Podcast unter domradio-sternzeit.de. Und jetzt hören wir hier The Look.